dann hat immer mindestens ein Mitarbeiter die Schutzbrille für der Lauge auf und regelmäßig geht dieses Bild dann viral in unserer Begriffswachstumsgruppe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir virtuell gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas.
Hallo, hi.
Wir starten heute mal ein Projekt, damit ich nicht immer zum David fahren muss, nehmen wir auf zwei verschiedene Tonspuren auf. Ich sitze in Untermünchheim in meinem Büro und der David sitzt in Sulzdorf. Die letzte Viertelstunde haben wir zum Glück nicht aufgenommen, weil es war relativ chaotisch, bis die Technik gestanden ist. Aber jetzt funktioniert es einigermaßen.
Nennen wir es ein bisschen holprig.
Genau, ich hoffe, dass wir die Folge nicht nochmal aufnehmen müssen.
Hoffe ich auch, ja. Ich habe ehrlich gesagt keine Zeit dafür.
Aber gut. Ich auch nicht. Aber das, der Dame steht kurz vor seinem Urlaub. Ja. Also, und wir haben gesagt, ey, warum eigentlich ständig hin und her fahren? Ja. Bei der Technik heute muss das doch auch funktionieren. Also mal gucken, seht es uns nach, wenn der Ton heute vielleicht noch nicht hundertprozentig perfekt passt. Ja. Wir gucken mal, dass wir das auf jeden Fall voll hinkriegen. Ich bin auch froh, dass man heute nichts sieht, wie immer, sondern nur hört, weil ich habe hier noch ein paar Kissen um mein Mikrofon rumgebaut, weil mein Büro natürlich nicht so schön von der Akustik her ist, wie im David sein Tonstudio, aber naja.
Ja, das wird schon gehen. Das kriegen wir auch noch hin, ja.
Wird schon werden.
Auf jeden Fall. Du, ich habe übrigens Ding, ich hab ein Geschenk für dich.
Oh, ja. Das bringt mir jetzt virtuell gar nichts.
Das bringt dir überhaupt nichts und ich muss es dir irgendwann mal vorbeibringen. Ich weiß nur noch nicht wann, aber du kriegst von mir so ein Eierschalen Sollbruchstellenverursacher.
Ach,
Habe ich direkt cool Bestellt. So.
Ich habe vor zwei Tagen erst wieder dran gedacht, weil ich zum Abendessen mir vier weichkochte Eier, wie das geht, habe ich in der letzten Folge gesagt, gemacht habe. Und dann habe ich echt gedacht, nee, also so ein Teil wäre eigentlich schon echt schön.
Ja, und die Gefahr ist halt, wenn man so drüber redet, ist halt, dass der eine das auf einmal bestellt, halt relativ hoch. Deshalb habe ich gehofft.
Das stimmt, ja.
Deshalb habe ich gehofft, dass du mir jetzt sagst, alles gut.
Ich habe es mir nicht bestellt, ich habe es auch nicht gefunden. Ich habe ja, glaube ich, in der Folge auch gesagt, wir haben das mal zu unserer standesamtlichen Hochzeit gekriegt, aber ich finde es nicht mehr. Ich glaube, wir haben es auch nicht mehr. Von daher freue ich mich da echt drauf, weil es nervt tatsächlich, wenn man das Ei aufschneidet und man hat dann diese Mini-Fitzel an Eierschale eventuell mit drin.
Ja,
ja, was gibt es sonst Neues? Ich glaube, wir haben erst vor einer Woche eine Folge aufgenommen, aber ich habe schon wieder so viel, was ich zu erzählen habe. Das ist echt unglaublich. Ja. Manchmal denke ich, ich hebe mir ein paar Stichworte auf für die nächste Folge, aber ich glaube, das muss ich gar nicht, weil dann gibt es schon wieder genug andere Stichworte.
Ja, absolut.
Ich wollte kurz noch auf eine Situation oder auf ein Thema eingehen. Und zwar habe ich vor drei Wochen oder so in der Podcast-Folge was zu dem Thema Energiekrise, Bäckersterbe und so weiter gesagt und habe da auch mal direkt auch ein bisschen Schelte gekriegt und würde gerne deswegen noch mal was hier dazu sagen. Also ich habe da damals ja gesagt, dass die Bäckereien, die jetzt Probleme haben, mit Sicherheit auch schon, ja, vielleicht vorher gewisse Schwierigkeiten hattet und jetzt einfach beschleunigt, das Ganze beschleunigt wird durch die Energiekrise. Jetzt hat mich ein Kollege dann relativ schnell daraufhin angerufen, der auch schon bei uns im Podcast zu Gast war und hat gesagt, hey, pass ein bisschen auf mit dem, was du da sagst. Und ich bin natürlich auch da bereit und offen, Sachen anzunehmen, die andere erleben. Auf jeden Fall wollte ich hier an der Stelle sagen, also es gibt wohl wirklich Betriebe, wo gesund sind und wo auf einmal Energiekosten im Raum stehen von, keine Ahnung, 1000% Steigerung. Genau, deswegen wollte ich hier nochmal sagen, also das war vielleicht etwas flapsig formuliert. Ich bin nach wie vor für unseren Betrieb total zuversichtlich, was das ganze Thema angeht, aber ohne genau zu wissen, wie es auch für uns in Zukunft weitergeht, was das ganze Thema Energiekosten angeht. Ich wollte damit nur sagen, also es gibt wohl nicht nur in Norddeutschland Betriebe, wo das so extrem ist, sondern wohl auch hier im süddeutschen Raum, wo einfach Betriebe auf einmal Energiekosten zahlen sollen, die sie einfach nicht leisten können. Und das sind Betriebe, die durchaus gesund sind, gesund waren, wie auch immer. Und da muss von der Politik her natürlich dann schon was passieren. Genau, das wollte ich hier an der Stelle einfach nochmal ein bisschen relativieren, was ich damals gesagt habe. Es ist natürlich nicht fair, da alle über einen Kamm zu scheren, sondern auch da sind es total individuelle Geschichten. Wo ich nach wie vor dazu stehe, ist, dass ich einfach überrascht und verblüfft bin, dass Betriebe mehrere Weltkriege und Weltwirtschaftskrise überlebt haben, ja, dann denke ich, muss es auch in der heutigen Zeit irgendwie noch eine Möglichkeit geben, zu überleben und weiterzumachen. Aber einfach hier nochmal an dieser Stelle zu diesem Thema.
Ja, du, absolut. Ich sehe es ja total genauso. Also die Zeiten sind auf jeden Fall herausfordernd und mit Sicherheit wird der Winter schon spannend werden. Also ich fand, das Sommer war jetzt alles super, war alles entspannt, aber irgendwie ist die letzten 3 Jahre immer so, dass der Winter immer sehr spannend ist und sehr, sehr, keine Ahnung, unvorhersehbar. Du, bei uns ist das gleiche Thema. Also du merkst tatsächlich, dass die Firma zurückhaltender werdet, vorsichtig werdet und so. Und natürlich, klar, ich meine, wenn dann natürlich fette Energiepreise im Raum stehen, dann bist du natürlich ein bisschen zurückhaltend mit deinen Investitionen auch in Werbung und so. Klar, logisch. Also ich finde schon, man spürt schon, dass gerade so ein bisschen eine Veränderung da ist. Aber du, ganz ehrlich, wie du aussagst, wenn man so viel schon erlebt hat, dann ist das eine neue Herausforderung, die man dann halt auch angehen muss. Mein Gott, ja, es nervt zwar auf der einen Seite, weil ich hätte jetzt echt auch mal so ein bisschen eine ruhige Zeit gern mal wieder gehabt, so. Aber irgendwie ist es uns gerade nicht vergönnt und von dem her, du, ja, nach 7 fette Jahre kommen jetzt 7 magere Jahre, das war schon immer so.
Ja, und nach wie vor ist es ja so, dass man als Unternehmer ja auch die Möglichkeit hat, zu gestalten. Also das heißt, man hatte die Möglichkeit auch, an Stellschraube zu drehen, immer gewisse Rahmen, aber klar, wenn es natürlich um 1000% Energiepreissteigerung geht, dann ist man da natürlich auch, dann irgendwann am Ende mit Gestaltungsmöglichkeit, dann ist völlig klar, dass dann auch die Politik einschalten muss, aber ja, ich mag es nicht so, wenn von Anfang an immer gleich nach der Politik geschrien wird, die kann auch nicht sämtliche Krisen abfedern, aber klar, bis zum gewissen Maß natürlich nur. Deswegen wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen, falls sich da auch jemand auf den Schlips getreten gefühlt hat, das war nicht meine Absicht. Ich kann nur für meinen Betrieb sprechen und das tue ich auch. Ich bin nach wie vor sehr zuversichtlich, aber natürlich auch gibt es bei uns gewisse Unbekannte, wie die Strompreise ab Januar sind und so. Insgesamt ist aber Strom oder die Energiekosten nicht der Riesenfaktor in der Bäckerei, obwohl wir sehr energiekostenlastig sind, sondern was mir mehr Kopfweh macht, ist einfach die Personalkosten, die einfach auch massiv steigen durch Mindestlohn. Darüber wird gerade gar nicht mehr so richtig geredet. Genau, aber das soll es dann auch zu diesem Thema jetzt erstmal gewesen sein. Ich sage da gerne immer mal wieder was dazu, wenn ich was Neues weiß oder sich für uns was Neues entwickelt. Genau.
Alright, ja. Wie gesagt, ich glaube, es wird spannend die nächsten paar Monate. Schauen wir, was passiert.
Ja, ich bin total beflügelt, weil ich habe heute Mittag einen mega coolen Termin gehabt. Ich habe es noch gar nicht in die Story gepackt und du weißt auch noch gar nichts davon. Aber ich war heute auf dem Acker beim Michael Reber, der vor 2 Wochen bei uns zu Gast war im Podcast. Der Michael hat mich schon vor 4 Jahren mal gefragt, ob er nicht für uns Getreide anbauen darf. Und ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall gerne. Wir haben dann mit unserem Müller uns mal zusammengesetzt, mit Sebastian Benz, der ja auch schon mal im Podcast war, und haben schon vor, glaube 2 Jahren mal uns zusammengesetzt, ob es eine Möglichkeit gibt, dass der Michael für uns Getreide anbaut, dass der Sebastian dann vermalt. Das hat sich als etwas schwierig herausgestellt, weil das Problem ist, dass der Sebastian dann eigene Silozelle für uns haben müsste, wo das Korn extra lagert, extra malt und so weiter. Die Idee vom Sebastian war damals praktisch, das Getreide von Michael zu nehmen, aber dann kommt es einfach mit Nei sozusagen zu alle anderen Getreidesorten. Das war für uns die zweitbeste Lösung und jetzt eigentlich sehr spontan, also kurz bevor der Michael im Podcast zu Gast war, war die Idee, oder haben wir darüber gesprochen, ob er für uns Getreide anbaut. Und dann haben wir gesagt, was machen wir? Also cool wäre halt irgendein Getreide, das vielleicht ein bisschen was Besonderes ist. Dann sind wir auf der Emmer gekommen. Na, das hat er guckt mal, ob er Saatgut herkriegt. Dann ging es darum, ich bin ja eigentlich Bioland, oder ich bin ja Bioland zertifiziert beim Brot. Michael ist noch nicht Bioland zertifiziert. Wie können wir das regeln? Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir es einfach. Und es war jetzt ganz witzig und auch sehr spontan, weil wir gesagt haben, oder der Michael gesagt hat, er muss es jetzt aussehen, die nächsten 2 Wochen, sonst ist es vorbei. Dann habe ich mit meinem Kollegen noch Kontakt aufgenommen, der auch das schon macht, also der seit 5 Jahren schon immer vom regionalen Landwirt bezieht. Welche Sorte denn auch geeignet ist und die Sorte, die hier der Michael regional von der Pflanzenzucht Oberlimburg gekriegt hätte, da hat man wenig über die Backeigenschaften gewusst, das wäre dann schon ein bisschen so eine Blackbox gewesen und hat jetzt von der Alp eine Sorte bestellt, wo wir von meinem Kollegen her wissen, dass die funktioniert. Und heute war Aussaat. Also wie gesagt, alles sehr, sehr spontan. Der Michael hat mich am Montag angerufen, dass das Saatgut die nächsten Tage kommt. Und hat mir heute Morgen ein kurzes Video geschickt, dass das Saatgut gerade gekommen ist und er geht halt wieder aussehen. Und jetzt ist 2,9 Kilometer von unserer Bäckerei entfernt der Acker, wo immer Getreide angebaut wird für uns. 3 Hektar, das gibt ungefähr 15 Tonnen Getreide. Wir haben noch keine Ahnung, wer es entspelzt. Wir haben überhaupt nicht über Preise oder irgendwas gesprochen, weil wir einfach Bock haben, das zu machen. Und das ist cool, weil der Michael und ich uns da, glaube ich, ähnlich sind. Einfach mal machen und gucken, wie es dann wird. Und wir backen dann nächstes Jahr ein Brot aus dem Getreide, das hier 3 Kilometer von der Bäckerei entfernt wächst. Und das ist sowas, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Also ich habe richtig Gänsehaut gehabt vorher auch und habe es auch, wenn ich drüber nachdenke. Also aus dem Getreide dann noch Brot zu backen, das rein aus Sauerteig besteht.
Also das ist regionale Gedinge. Dann musst du das Wasser aus dem Bach nehmen. Dann, aber noch regionaler geht echt nicht. Aber geil.
Richtig. Und das ist halt was, das gibt einem so viel. Das hat so viel mit Sinnhaftigkeit, mit, ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Also ich behaupte mal, das ist so die Krönung sozusagen, also für mich persönlich. Und wir haben jetzt schon total viele Ideen, wie wir das ganze Jahr über begleitet. Also klar, ich mache morgen noch eine Insta-Story raus. Aber wir wollen dann auch natürlich das Jahr über das über Instagram begleiten. Ich kann hier im Podcast auch immer gerne was dazu sagen. Und aber auch dann solche Geschichte. Also der Michael wird dann im Frühjahr noch einen Blühstreifen machen um der Acker rum. Wir wollen vielleicht 1 bis 2 Mal in dieser Zeit bis Ende Juli, bis es geerntet wird, vielleicht mal anbieten, dass wir mit Kunden rausfahren, dass der Michael dort vor Ort erklärt, was er dort macht. Meine Idee war noch, dann so eine Art Erntefest zu machen, also wenn dann tatsächlich geerntet wird, entweder kurz vorher oder kurz danach.
Wann wird geerntet?
Also gibt es Ende Juli ist vermutlich Ernte. Genau, wie gesagt, wie es da weitergeht, wissen wir noch gar nicht. Also es muss entspannt sein.
Ich würde sagen, wie lange dauert es dann, bis es ist? Wird. Okay, aber wie lange dauert es dann bis von der Ernte Ende Juli? Ende Juli hast du gesagt, gell?
Ja, genau. Also es muss entspelzt werden. Da haben wir auch noch niemand jetzt im Moment, wo man wissen, der das macht. Das finden wir aber noch. Und dann ist die Frage, wer malt's? Der Michael hat auf jeden Fall auf seinem Hof genügend Kapazität, um es zu lagern. Das ist gar nicht das Thema. Ich träume ja ehrlich gesagt auch schon sehr lange davon, mal Vollkornmehl selber zu malen, mir eine Mühle zu kaufen. Das ist bei Vollkornmehl ja nicht das große Problem, weil, also bei Auszugsmehl, das ist deutlich aufwendiger, aber Vollkornmehl ist im Prinzip ja nur das Korn sozusagen zerkleinern. Ist natürlich eine Investitionsfrage, klar. Aber im Moment haben wir einfach richtig Bock auf das Projekt. Also ich denke, dass wir haben dann im August ja immer 3 Wochen Sommerurlaub, dass wir dann nach dem Urlaub starten können, also sprich im September. Genau, und ich hoffe halt, und auch das ist ein Prozess, wo ich hoffe, dass uns unsere Kunde ja ein Stück weit auch begleitet, weil das Thema Bio, nicht Bio ist dann ja schon auch noch präsent. Also ich bin Bioland zertifiziert und will perspektivisch auch nur noch Bioland Getreide verarbeiten. Der Michael ist jetzt noch nicht Bioland zertifiziert, aber auf jeden Fall auch ein Landwirt, das wissen wir ja aus der Folge auch, der sich sehr, sehr viele Gedanken macht. Und der die Biozertifizierung auch anstrebt. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen es jetzt aber trotzdem. Und dann ist halt dieses Emmerbrot jetzt noch nicht biozertifiziert. Aber ich hoffe halt, dass unsere Kunden sozusagen uns das trotzdem den Weg mitgehen. Und da hätte ich richtig Lust drauf. Und wenn wir dann irgendwann soweit sind und
Regionalität ist.
Wenn die Kunde uns das nicht abkauft, und dann können wir das nicht mehr machen. Aber wenn wir jetzt nicht anfangen, dann wird es auch nichts. Also das heißt, wir starten jetzt einfach quasi mit einem nicht biozertifizierten Getreide, wo wir sehr transparent und das ganze Jahr über darüber informieren, wenn wir was tun. Also der Michael und ich sind quasi so verblieben, dass wenn er was macht, dann gibt er mir Bescheid, dann machen wir ein Video darüber. Und dann weiß jeder, was da passiert. Und es wird auch nichts gemacht. Also es wird irgendwie noch 2 Mal gestriegelt im Herbst. Ich weiß nicht mal genau, was das bedeutet. Aber ich habe da richtig auch selber Lust drauf, das mal so richtig direkt zu erleben. Ja. Ist doch einfach Hammer. Also wir arbeiten sonst ja auch sehr regional. Also unser Getreide kommt ja von der Obeck oder von der Kunstmühle Benz. Das wird alles hier in Baden-Württemberg, Bayern angebaut. Ja. Aber du bist halt nie so nah dran. Und dann, also ich kann es gar nicht beschreiben, was das mir alles bedeutet, irgendwie aus dem Getreide dann Brot zu backen, das ist einfach Hammer. Ich habe auch richtig Lust, weißt du, dann, weiß nicht, immer Kekse oder keine Ahnung, was man da alles machen kann. noch eine Mühle findet, die uns vielleicht doch auch Auszugsmehl daraus macht. Richtig, also es ist Nonplusultra, weil halt wirklich die eigene Mühle
klar,
das muss ja nicht gleich sein, sondern das ist alles ja auch ein Prozess. Und das ist das, was mir so viel Spaß macht, einfach zu gestalten, immer besser zu werden. Und das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von besserer Qualität vom Getreide oder so, aber das könnte mich, das ist einfach ein Gesamtpaket. Und das bin ich total beflügelt.
3 Kilometer von deiner Bäckerei weg wächst. Also wie cool kann es denn noch sein? Also wo ist die, ist das direkt an der Straße oder wo ist das?
Nee, es ist ein bisschen abseits. Also wir müssen auf jeden Fall auch noch, vorher noch, muss mal gucken, ob wir gute
Werbefirma haben. Ich wollte gerade sagen, da muss das Schild hin.
Schild macht. Da muss das Schild hin, das ist unser Getreide. Es ist wirklich unser Getreide, in Anführungszeichen. Also es wächst nur für Grimmers Backstube. Und das ist einfach nur genial. Das ist nicht direkt an der Straße, das ist in Schwäbisch Hall Sülz.
Ja.
Also wie gesagt, 3 Kilometer von hier. Und auch nicht, also wer die Straße kennt zwischen Sülz und Oberwinkheim, das ist so eine Piste. Und nicht direkt an der Piste, sondern es geht mal so links ein bisschen weg. Ich bin hingelaufen, also ich sage auch gleich noch was dazu, ich jogge wieder nach meinem Mittelfußbruch. Das hat mich dann zusätzlich beflügelt, also ich werde immer mal wieder rauslaufen oder mit dem Fahrrad rausfahren. Und, also wie gesagt, in Schwäbisch Hall Sülz, wenn es interessiert oder mal einen Sonntagsspaziergang machen will.
Aber krass, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass man Emmer oder Getreide an sich um die Jahreszeit schon aussehen muss.
Doch, also Wintergetreide wird jetzt ausgesät, also Wintergerste ist direkt neben dran. Das ist schon ein bisschen, da sieht man schon was.
Cool.
Und als Wintergetreide wird jetzt ausgesät. Ja. Genau. Und richtig cool ist, dass am Montag gewittert hat, war der Boden sehr feucht und es soll wohl die nächsten Tage relativ warm bleiben noch. Da würde ich meinen, dass man schon in 2 Wochen was sieht.
Ja, ist gerade perfekte Zeit zum Keimen, ja.
Also es ist. Ja, also ich kann es. Kannst gar nicht in Worte fassen, wie cool das ist. Und einfach halt auch so Leute zu haben wie der Michael, die einfach sagen, hey, jetzt machen wir einfach, wir wissen noch nicht, wer es entspellt, wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Und das Witzige war halt, ich habe ihn dann gefragt heute, was machen wir eigentlich, wenn es nichts wird? Und dann habe ich gesagt, na gut, Biogasanlage gibt es ja immer noch. Das ist natürlich absolut Plan C, aber einfach cool, Leute, die Ärmel hochkrempeln, die sagen, hey, machen wir, wir brauchen auch niemand irgendwie dazwischen, sondern das ist direkt von Landwirt zu Bäcker. Wie gesagt, wir haben noch überhaupt nicht über Preise oder irgendwas gesprochen, weil es uns ehrlich gesagt in Anführungszeichen wurscht ist.
Ja, sehr cool.
Einfach cool.
Ja, mega cool.
Genau, dann war ich wieder laufen.
Ja, ich habe es gesehen, die Gläser.
Ich war gestern zum ersten Mal seit 11 Wochen wieder laufen. Es ist auch ein Punkt, der mich neben dem Getreideanbau sehr beflügelt. Und ich habe mich für den Berlin-Marathon angemeldet, nach deinem Tipp. Du auch?
Ja, klar. Klar.
Also zumindest für die Verlosung.
Ja, für die Verlosung. Im Dezember wissen wir, glaube ich, mehr dann.
Ja, genau.
Und let's go, oder?
Richtig cool, also hab richtig Bock. Was anderes, ich habe mich auch für den Rotenburger Lichterlauf
angemeldet. Wann ist der?
Der ist am 1. November Wochenende, Samstagabends, bei Dunkelheit. Ich habe mich für die 4 Kilometer nur angemeldet, weil ich ja noch ein bisschen langsam tun muss.
Das ist ja schon 3 Wochen.
Das ist schon bald, ja.
Am 5.6.
Genau, und ich habe mich am 6. November für den Herbstlauf in Biberswald angemeldet. Also alle regionale Zuhörer, wer mich laufen sehen will, 5. oder 6. November. Ich bin so heiß, das kann ich gar nicht in Worte.
Du laufst 2 Tage hintereinander?
Ich laufe 2 Tage hintereinander, allerdings wirklich nur die 4 Kilometer und die 5 Kilometer, also jeweils den kleineren Lauf.
Okay, krass.
Und deswegen habe ich gesagt, ich fange jetzt so langsam wieder an.
Ja.
Bin gestern 2,9 Kilometer gelaufen und heute zweimal 2,8, also zum Acker und wieder zurück.
Ja.
Richtig cool.
Mega, sehr cool.
Also,
da ist Lichterlauf. Ich check den Termin und dann gebe ich dir Bescheid auf jeden Fall. Ja.
Biberswald kannst du wieder für Grimmers Backstube antreten. An alle regionale Zuhörer, wir starten wieder mit einem Team, genauso wie im Dreikönigslauf. Also, wer Lust hat, für Grimmers Backstube zu laufen, es gibt ein Trikot und wir zahlen die Anmeldegebühr. Wir brauchen ein großes Team, damit es auffällt.
Dreikönigslauf sind wir auch noch statt, oder?
Ja, also ich auf jeden Fall.
Auf jeden, ja, klar.
Ich muss erst gucken, ob es in meinen Trainingsplan für den Marathon passt. Aber
geil. Nee, mega. Ich freue mich. Also, Laufen ist einfach der Hammer. Das beflügelt total, wie du sagst. Das ist einfach cool.
Und ich muss sagen, jetzt die 11 Wochen Pause, 11 Wochen Zwangspause, die haben wir wieder. Insofern bin ich jetzt dankbar dafür, weil ich es wieder ganz neu zu schätzen weiß.
Ja, voll.
Und der Markus war nämlich am Montag auch da.
Ich habe es in der Story gesehen.
Wir haben ja vor 2 Wochen drüber gesprochen. Er läuft ja oder läuft immer noch von Norddeutschland, Bremerhaven bis auf die Zugspitze und war am Montag hier in Schwäbisch Hall über Unterwinkheim nach Schwäbisch Hall gelaufen. Dummerweise hat mich eine Corona-Infektion daran gehindert, mitzulaufen. Nichtsdestotrotz hat er bei uns einen Kaffee und einen Kuchen gekriegt. Es war auch eine richtig coole Aktion. Also ich bin gespannt. Er hat ja auch schon zugesagt, hier im Podcast zu Gast zu kommen, wo wir dann einfach mit ihm auch darüber sprechen, was das mit ihm gemacht hat, diese 1000 Kilometer zu laufen.
Mit Sicherheit beeindruckend, ja. Ja, ich freue mich schon drauf, wenn er kommt. Das ist mit Sicherheit sehr, sehr cool, ja.
Freue mich auch echt. Ja. So, das war mein Feuerwerk an Stichworte. Ihr habt noch eins, aber das ist jetzt ja der Schluss.
Ja, ich bin gespannt.
Was war bei dir?
Das steht ja gar nicht drauf, du.
Doch, doch, eins steht noch drauf.
Echt?
Ja.
Dann habe ich eine andere Fassung wie du halt.
Ah, kann sein.
Nee, du komm, lass uns zu unseren Feedbacks kommen, da sind nämlich auch ganz tolle dabei heute.
Oder? Auf jeden Fall. Also an dieser Stelle echt auch mal wieder vielen Dank für die vielen, vielen Feedbacks, die man derzeit wieder erhaltet. Richtig schön und ich habe wieder zwei dabei. Und zwar einmal von Michael. Der Michael schreibt, ich höre mir von Zeit zu Zeit eine Folge eures Podcasts an und finde ihn sehr interessant, spannend und auch amüsant, obwohl ich weder Hobbybäcker bin, noch vom Bäckerhandwerk in irgendeiner Weise Ahnung habe. Besonders gern höre ich mir die Interviews auf dem Ofenbänkle an. Insgeheim habe ich seit längerem schon auf eine Folge mit Michael Reber auf dem Ofenbänkle gewartet und habe diese als Landwirt dann auch heute Morgen sofort mit Genuss angehört. Das Interview hat mir wirklich gut gefallen und auch die Aussagen von Michael, vor allem politisch, kann ich als Landwirt durchaus großteils unterstützen. Alles in allem kann ich nur ein großes Lob aussprechen für eine gelungene Folge eines empfehlenswerten Podcasts. Macht weiter so, Jungs, ich bleib dran, auch wenn ich selbst nicht backen kann. Das reimt sich sogar, der Schluss.
Ich wollte gerade sagen, das reimt sich sogar.
Vielen Dank, Michael. Dann haben wir noch ein Feedback von der Sabrina. Hallo, ihr zwei von meinem ersten Podcast. Ja, ich höre euch mit euch meinen ersten Podcast überhaupt, weil ich immer so unfassbar öde fand, anderen Menschen beim Reden zuzuhören, ohne sie dabei zu sehen. Bei uns ist es, glaube ich, besser so. Ja. Ich freue mich mega, endlich etwas zum Backen gefunden zu haben, denen die Qualität des Produkts und das Handwerk dahinter genauso am Herzen liegen und Freude bereiten. Aber bei euch ist es richtig klasse und ihr, bitte seht es als Kompliment an, erinnert mich mit eurem Gebabbel an meine Zeit in Mannheim. In Mannheim, ja, das spricht man noch ein bisschen anders, aber
das ist ja fast schon beleidigend. Nein, Spaß, alles gut.
Wahrscheinlich, das Mannheim ist schon nochmal anders.
Also das ist schon Mannheim, anders. Mannheim ist schon so richtig Gebabbel. Also ist ja so badisch so ein bisschen.
Ja. Wahrscheinlich ist Gebabbel auch noch das falsche Wort, aber alles gut. Aber seht es mir nach, ich bin Berlinerin und lebe inzwischen in Düsseldorf. Neben den lieben Worten, zumindest meinte ich sie lieb, habe ich auch eine Sauerteigfrage. Durch euren Podcast-Folgen habe ich mich jetzt getraut und gehe nach Anleitung vor. Ich nutze Rock und Vollkornmehl. Mein Herbert steht in der Küche recht kühl, weil ich die Heizung noch nicht angestellt habe. Also Name hat er auf jeden Fall.
Sehr gut.
Übrigens, wenn ich das abfrage, in einem Genussabende oder Verkostung hat fast niemand Sauerteig-Name gehört. Tag 1 nicht viel passiert, check. Tag 2 schien bei uns die Sonne und da es bei uns in der Küche doch recht kühl war, ist er ins Wohnzimmer gekommen und ich habe das Glas in die Sonne gestellt. Und dann ging es gut ab. Tag 3 wieder in der Küche, eigentlich nehme ich morgens immer die 50-50-50 neu. Allerdings musste ich es abends an Tag 3 machen, weil der Teig schon bis zum Deckel meines Glases hochkam. Das Volumen hat sich circa verdreifacht. Tag 4, nach 9 Stunden Schlafen, schaue ich direkt nach Herbert und wieder ist Action im Glas. Ich habe jetzt wieder die 50-50-50 gemacht. Nun meine Frage. Arbeitet der Teig zu viel in zu kurzer Zeit? Ich fürchte fast, die Sonne war ein bisschen viel, aber es ist mein erster Herbert und mir fehlt jegliche Erfahrung. Beim Herausnehmen der 50 Gramm vom Anstellgut ist richtig Luft drin. Also von der Kondition eher wie ein, leider kein, Schokomousse. Geruch ist nicht mehr ganz so, dass ich Bäh sage, aber wie leckerer Joghurt riecht es auch noch nicht. Kurzum bin ich auf einem richtigen Weg und wann weiß ich, ab wann ich ihn verbacken kann. Sollte ich Herbert schon in den Kühlschrank stellen? Danke und sorry für den ganzen Text, Sabrina. Also ich habe ja schon geantwortet, weil es war ja eine dringende Frage. Ja. Aber hier auch nochmal gern für alle anderen Hörer. Das hört sich alles relativ normal an. Am Anfang ist es normal, dass das Sauerteig sehr viel Trieb hat. Das gibt sich aber mit der Zeit, wenn die Säure sich durchsetzt. Weil durch die Säure regelt sich das sozusagen von selber. Und also Joghurt ist vielleicht auch nicht ganz der richtige Begriff, aber so einfach leicht angenehm säuerlich, kann es nicht richtig anders beschreiben, dann ist er in Ordnung. Allerdings nach 4 Tagen scheint es mir noch zu früh. 7 Tage dauert es normalerweise schon.
Ja, das wäre jetzt sogar meine Antwort gewesen.
Okay, hast schon einiges glatt.
Ja, auf jeden Fall. Ich hänge zu viel mit dir ab.
Ja, und ich sag mal einfach, wenn er innerhalb von, also bei 50-50-50, also sprich 1:1:1, innerhalb von 4-5 Stunden sein Volumen verdoppelt und gut riecht, ist er eigentlich soweit. Und dann für das richtige Ansatz im Sauerteig braucht man dann ja auch nicht mehr so viel Anstellgut. Dann dauert es ja auch bis 12 Stunden, je nach Sauerteig. Genau, aber alles andere klingt völlig in Ordnung.
Ja, okay, cool.
Jo, wir haben auch ein Thema am Start. Ich glaube, wir leiten direkt mal über, oder David?
Auf jeden Fall, ja. Es wird auch mal Zeit.
Wird auch mal Zeit. Ich habe völlig die Kontrolle über meine Uhr verloren, weil ich sehe nicht so richtig, weil ich muss ja so Kissen um mein Mikrofon bauen, damit es bei mir dazu halt.
Was ich übrigens apropos sehe, ich finde es ganz übel, mich permanent selber zu sehen. Das ist so ein Ding, da, was ich jetzt gerade schon dachte, wenn ich die Kamera ausschalte, aber dann siehst du mich ja auch nicht mehr. Weißt du, so,
warte mal, man kann doch aber, wie kann man das machen, dass man sich selber nicht sieht? Das geht doch.
Geht das? Achso, ja, aber warte, dann hält man um, dass man nur den Sprecher sieht, gell?
Ah, ja, genau, wenigstens.
Ja, okay, aber dann sehe ich mich ins.
Ja, ich finde es auch irritierend.
Ich finde es total irritierend, weil ich habe noch nie einen Podcast aufgenommen, wo ich mich die ganze Zeit selber angeguckt habe.
Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, was halt so anders ist, aber das ist
mit Sicherheit, ja, dass man sich halt permanent selber sieht. Aber gut, ja. Egal.
Aber ich hab mich jetzt klein gemacht. Ah, ja, so ist es jetzt gut. Und ich mach das Fenster insgesamt mal kleiner, aber ich brauche die gleich auch nicht so.
Ja, richtig. Das muss auch nicht sein. Man muss auch nicht gleich immer übertreiben.
So, jetzt mache ich das Aufnahmeprogramm auch noch ein bisschen klein, weil dann kann ich nämlich beides, dann habe ich beides im Blick. Ich habe nämlich immer auch ein bisschen Angst, dass die Aufnahme vor allem
schon. Ja, jetzt weiß man, wie es mir immer geht, ja.
Ja, ich bin eigentlich froh gewesen, dass ich mit der Technik seit der keine Verantwortung hatte. Aber gut. Okay, ich sehe, wir sind schon 26 Minuten am Start.
Jetzt siehst du das auch mal.
Ja, ich finde eh, seit der Sommerpause sind sie voll.
Ja, voll. Also meistens knacken wir die Stunde. Das ist echt.
Und ich habe echt auch viel noch zum Thema.
Ey, wie viele Seiten kann man denn eigentlich zusammentragen heute? Das ist ja echt brutal, was du zusammentragen hast. Also Wahnsinn. Echt gut.
Ja, aber ich habe es wirklich auch großzügig formuliert. Aber ja, genau. Thema heute, Zwiebelkuchen, das Revival. Das ist das erste Mal, dass wir über das gleiche Produkt nochmal eine Folge machen. Hat den Hintergrund, dass die Hanna, meine liebe Podcast-Hörerin, uns das Feedback gegeben hat nach der letzten Zwiebelkuchen-Folge, dass sie etwas enttäuscht war, weil es gibt verschiedene Arten von Zwiebelkuchen. Wir haben natürlich nur über die einzig wahre Art von Zwiebelkuchen gesprochen, und zwar der schwäbische Zwiebelkuchen. Ich glaube, wir müssen zu Beginn mal so ein bisschen Begrifflichkeit erklären. Was ist für dich ein Zwiebelkuchen?
Ein Zwiebelkuchen ist für mich ein Kuchen in einer klassischen Kuchenform. Keine Springform, sondern wie heißt die?
Ja, doch, Springform.
Nee, Springform ist doch zum Aufmachen, oder?
Springform, genau. Ja, wie heißt das? Kuchenblech rund, weiß ich zufällig, weil ich es noch nicht bei der Beko bestellt habe. So heißt es bei der Beko.
Kuchenblech rund mit Rand.
Genau.
Wie viel im Durchmesser? 35?
Nee, bei uns haben die, ich glaube, 32.
Okay, ungefähr. Da legt man salzige Bohnen rein, füllt das schön mit einer Zwiebelfüllung, wie sie.
Genau, und wie? Genau, die Füllung ist, glaube ich, der Unterschied bei den meisten.
Echt, die Füllung ist der Unterschied? Ach, guck hin.
Also, es gibt unterschiedliche Teige, aber es gibt auch unterschiedliche Füllungen.
Ach, echt, okay.
Genau, und klassisch ist die ja bei uns, so wie du es wahrscheinlich auch kennst.
Ja, mit Eier, Zwiebel, Butter, genau. Butter, Fett andünste, Eier rein, habe ich was denn vergessen?
Ja, saure Sahne.
Saure Sahne, genau, Muskat, so ein bisschen Abwürze und dann rein in die Masse und dann ab in den Ofen.
Genau, also das war ja auch das Rezept, das wir letztes Mal veröffentlicht haben.
Genau.
Genau, und dann gibt es halt, ich habe jetzt extra auch ein bisschen gegoogelt und habe auch, ja, auch um Feedback gebeten aus der Hörerschaft. Da kam relativ wenig. Also muss ich mich doch ein bisschen selber auf die Suche machen und habe halt noch so ein paar Sachen gefunden. Das erzähle ich jetzt einfach mal so ein bisschen. Wir hängen hier an diese Folge einfach nochmal das Rezept, das wir letztes Mal auch schon hingekriegt haben, weil es ist halt der Zwiebelkuchen, wie er hier tatsächlich auch gegessen wird. Es gibt natürlich noch solche Geschichten wie Bloats, also sprich eine Art Flammkuchen. Und dann gibt es auf den Festlicherungen, gerade so, weißt du, gibt immer so Vereinsfestle, Feuerwehrfestle und so, da gibt es oft so einen Salzkuchen, wo außen mit Zwiebeln und so belegt ist. Mhm. Weißt du, kennst du das?
Ja, kenne ich auch, ja. Aber
genau.
Ja, ist aber was aber, ganz anderes.
Ist was ganz anderes eigentlich, genau. Die Nette ist ja im Prinzip ähnlich wie ein Blotz oder Flammkuchen. Also das sind die Sachen, die ich gefunden habe zum Thema Zwiebelkuchen.
Ja. Ich kenne aber auch nichts anderes mehr. Also ich kenne die, was du jetzt hier aufzählt hast, aber sonst kenne ich nichts anderes Vergleichbares in Richtung Zwiebelkuchen.
Das war das, was ich so gefunden habe. Dann habe ich noch Wikipedia-Forschung betrieben und lese mal vor, was ich da gefunden habe. Der Zwiebelkuchen ist ein herzhafter Kuchen, der nach seinem hauptsächlichen Belag, den Zwiebeln, benannt ist. Bekannt ist der Kuchen im süddeutschen, ostdeutschen und im schweizerischen Raum sowie im Elsass. Also das wusste ich tatsächlich nicht, dass es wirklich so eine regionale Geschichte ist. Mhm. Zwiebelkuchen in Deutschland. In Deutschland handelt es sich meist um einen viereckigen oder runden Blechkuchen aus Hefeteig oder einen eher der Quiche Lorraine vergleichbaren Kuchen auf Basis von Mürbeteig. Neben den Zwiebeln werden für den Belag häufig Sauerrahm oder süße Sahne, Eier und Speckwürfel verwendet. Im Gegensatz zum Flammkuchen werden die Zwiebeln meist nicht roh verwendet, sondern klein geschnitten und vor dem Aufbringen auf den Teig in Butter oder im ausgelassenen Fett des für die Auflage verwendeten Specks gedünstet. Anschließend werden sie mit den restlichen Zutaten verrührt und die Masse zuletzt mit Salzkümmel abgeschmeckt. Dabei soll der Kümmel zur besseren Bekömmlichkeit des Zwiebelkuchens beitragen. Vor allem in Sachsen-Anhalt und Sachsen werden weder Zwiebeln noch Speck vorher angebraten, sondern direkt auf den Teig gegeben und dann mit einer Masse aus Ei und Sauerrahm übergossen, welche beim Backen aufgeht. Die rohen Zwiebeln benötigen eine längere Backzeit, der Belag ist deswegen häufig dicker als im süddeutschen Raum üblich. Vor allem im Herbst beim Weimarer Zwiebelmarkt und bei Weinfesten in deutschen Weinbauregionen, etwa in Baden, an Rhein, Mosel und Saar, dort als Zwiebelkuchen oder Quiche und nahe in der Pfalz, in Hessen oder in Franken wird Zwiebelkuchen angeboten. Er wird gerne warm gegessen. Nach dem Erkalten kann er auch portionsweise im Mikrowellengerät wieder auf Temperatur gebracht werden. Alles Wikipedia-Quelle. Als traditioneller Begleiter gilt neuer Wein in der Regel filterweise. Auch Wein, beispielsweise ein trockener Riesling oder verschiedene Biersorten, eignet sich als Begleitgetränk. Genau, also Zwiebelkuchen in der Schweiz noch ganz kurz. In Basel ist Zwiebelkuchen neben Käsebär die traditionelle Speise, die den sogenannten Morgenstreich und die dreitägige Fastnacht begleitet. Am Zwiebelmarkt in Bern sind Zwiebelkuchen, berndeutsch Zwiebelkuchen und Käsekuchen ebenfalls das traditionelle Essen. Zwiebelkuchen im Elsass. Im Elsass wird der Zwiebelkuchen französisch, das spreche ich nicht aus, weil da blamiere ich mich nur, also irgendwas Zwiebelkuchen hat französisch, im örtlichen alemannischen Dialekt Zwiebelkuchen. Genau. Ich persönlich meine mit Zwiebelkuchen die schwäbische Variante, wie du es ganz richtig beschrieben hast, mit Eier, Mehl und saurer Sahne oder ähnliches. Ja. So, genau. Und dann haben wir jetzt noch ein Feedback von der lieben Hanna, die einfach auch noch ein paar Varianten aufzählt hat. Also es gibt wohl noch folgende Variante. Also Hefeteig klassisch, klar. Dinkelteig, vermutlich auch auf Hefebasis. Mhm. Brotteig, vermutlich Mischbrotteig. Und ich glaube, jetzt ist so ein bisschen Richtung Blots, Flammen.
Ja, jetzt geht es in die Richtung.
Also genau. Das gibt es hier oft auch so Feste, dass es halt Blots gibt. Ja. Und der ist halt oft aus Mischbrotteig. Mhm. Ich kenne ein paar Leute bei uns in der Gegend aus Mittelfranken, die sich dafür dann extra einen Brotteig beim Bäcker ihres Vertrauens holen und den Belag dann quasi selber machen. Klar, da kommt dann oft auch Schmand, Zwiebeln, Speck und so und wird dann halt im Holzofen oder so backen.
Okay.
Mürbehörnchenteig, also das machen wir ja tatsächlich, wir nehmen ja unseren Croissant-Teig, also die Abschnitte vom Croissant-Teig. Genau, Blätterteig oder Mürbteig, Quiche-Teig, Walkölteig, also das sind so die Teigvarianten. Bei uns daheim war tatsächlich, also meine Mutter hat immer mit salzigen Mürbteig gemacht, das habe ich aber nie so möge, ehrlich gesagt.
Okay, ja. Habe ich noch nie so gehabt, noch nie probiert.
Ja, mag ich nicht so.
Okay.
Genau, dann die Belagsvarianten. Zwiebeln klein gehackt und in Ringen, klar, okay. Ich kenne es jetzt eigentlich nur klein gehackt. Mhm. Mit Schinken, mit Speck versus vegetarisch, klar. Das haben wir auch, dass man auch ohne Speck backet. Nur Zwiebeln in Schweineschmalz gebraten mit Kümmel und Speck. Ja, geht. Mit Eiern und ohne. Mit saurer Sahne, Schmand etc. Das ist so die klassische Variante. Und dann mit Käse überbacken. Habe ich jetzt tatsächlich noch nie selber gegessen. Weiß nicht genau.
Kenne ich jetzt auch nicht, ne? Aber klingt gut.
Genau, und dann habe ich noch weiter gesucht und weiter geforscht und habe noch folgende Varianten, also dann noch Zwiebelkuchen-Varianten gegoogelt, habe dann noch gefunden mit Camembert und Speck, klingt auch ziemlich lecker.
Das klingt super lecker, ja.
Elsässer Flammkuchen, klar, da sind wir wieder beim Thema, Zwiebelkuchen mit Apfel und Nüssen.
Ja, geht mit Sicherheit, klar, ja.
Also es gibt ja auch so, ich esse unheimlich gern so einen Rohkostsalat, Thermomix-Rezept mit Brokkoli und da ist auch Apfel drin.
Ja.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch funktioniert.
Aber hast du
nicht... Habe es tatsächlich noch nie gegessen.
Hast du nicht mal gesagt, alles was zeitgleich Saison hat, passt auch zusammen? Also
Apfel eigentlich schon, und ja.
Zwiebel muss ja irgendwie auch zusammenpassen.
Ja, könnte eigentlich, ja, so sehen. Also wer Lust hat, uns mal so Kuchen zu backen,
Gerne.
Genau. Dann noch vielleicht, weil es einfach auch zum Thema passt, das Thema Blots. Jetzt haben wir es schon so oft erwähnt, vielleicht sprechen wir da auch noch ganz kurz drüber.
Unbedingt.
Also ich liebe Blots.
Oh, das gibt nichts Besseres.
Ihr sagt der schwarze Kuchen, gell?
Ja, genau. Genau, ja. Aber es ist genau das Gleiche, tatsächlich.
Ist genau, also auch ein Brotteig quasi.
Genau, ein Mischbrotteig, den dann auch wie eine Pizza ausrolle, dann entweder Schmand oder eine Kartoffelstreiche, wie nennt man
das? Ah, okay.
Ja,
so Kartoffelstampf oder so.
Ja, genau, was sowas in die Richtung, genau. Also Kartoffeln mit, ja, mit Kartoffeln mit Milch, aber jetzt nicht gekocht, sondern wirklich kalt zusammen angerührt. Und dann Kreber. Sagt er das was?
Ja, Kreber, ja, klar.
Das ist super
klar.
Lecker. Angedünstete Zwiebel und Schnittlauch. Und das ist bei uns ist das schon der ganze Zauber. Ich kenne aber auch noch andere, die man hat, Gemüse drauf und mit Käse und mit Pilze und mit Lauch und alle mögliche. Bei uns gibt es die klassisch in genau dieser gerade eben beschriebene Variante. Und ich, also frisch aus, sticht aber sowas von jede Pizza.
Ja, absolut. Also ich habe vor 2 Wochen oder so war Halle Herbst, da waren so verschiedene Essensstände in der Stadt und da gab es so eine Dinette-Backstube. Also Dinette ist ja im Prinzip das gleiche wie bloß, nur länglich. Ich weiß nicht, macht ihr es auch länglich,
glaube ich? Nee, rund, aber ich glaube.
Ihr macht es rund, also.
Die Nette kommt doch ein bisschen von der Alp, kann das sein?
Genau, die Nette kommt von der Alp. Bei Häusle gibt es das oft. Und ich habe das jetzt auch nochmal bei Lutz Geisler tatsächlich. Ich hatte jetzt, wie gesagt, die Corona-Infektion, habe wieder Zeit gehabt, Bücher zu schmökern. Habe das bei Lutz Geisler in dem Buch Die besten Fladenbrote der Welt entdeckt. Klar, die Nette kannte ich vorher auch schon. Und da stand einfach auch nochmal drin, dass der Hauptunterschied ist, dass sie länglich sind. Also ja, jeder braucht halt so ein bisschen sein eigenes Ding. Ganz interessant fand ich, dass sowohl Bloats als auch die Nette als auch Flammkuchen eigentlich wahrscheinlich alle daher kommen, dass man die beim Holzofen die Hitze überprüft hat. Also man hat die Bloats backen vorneweg und hat anhand der Länge, die im Backofen braucht haben, die Hitze, man sagt ja auch Hitzbloats dazu,
genau, ja.
Die Hitze sozusagen abschätzen können. Und vermutlich ist es einfach parallel an mehrere Orte der Welt passiert, weil das ja auch durchaus Sinn macht. Deswegen gibt es im Elsass der Flammkuchen, bei uns der Bloats. Auf der Alp die Nette, ist wenigstens aber alles sehr ähnliche Variante. Also ich liebe es auch. Also auch mit einem dunklen Teig, ich finde es hammer.
Aber witzig, das macht ja total Sinn mit dem Namen Hitzbloats, dass es daher kommt, dass die Hitze halt dementsprechend passt. Aber klar, macht schon Sinn, ja. Ne? Und warum denn das Nützliche mit dem Schönen verbinden?
Absolut. Geil. Mein Holzofen steht ja jetzt auch endlich im Garten. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, ist immer noch nicht eingefeuert.
Immer noch nicht.
Sobald ich dazu komme, wird auf jeden Fall auch Bloats oder sowas machen. Das ist absolut. Ja. Ich liebe das Auto.
Wie ist denn der von der Isolation? Also ist das jetzt, wenn es draußen so kalt ist, das kein Stress, oder?
Ja, die sind ja diese Metallkästchen, nenne ich es jetzt mal, von Häusler, sind ja schon sehr gut isoliert. Allerdings ist das gar nicht so dick. Also ich bin auch mal gespannt. Ich will eigentlich noch dann ein bisschen einbauen, aber im Moment steht jetzt einfach nur nackig.
Ja, also das ist ja nämlich genau so bei mir das Thema mit meinem Holzbackofen, da ist ja die Saison quasi vorbei. So einfach, weil der ist ja gar nicht isoliert, weißt du, und
dein Rammstau.
Deiner Rammstau. Süßer Ofen, rabiater Name, gell?
Rammstau ist einfach super.
Das ist mega Name, aber die müssten halt auch mal einmauern und dann hätte ich halt auch die Möglichkeit, die Isolation mit drumherum einzumauern, aber aktuell noch nicht dazu komme und dementsprechend ist für mich jetzt gerade bei Holzofenzeit vorbei quasi.
Ja, die ist aber schon so ziemlich rum, wobei, ja klar, kannst du auch im Winter anheizen. Ich habe jetzt auf YouTube wieder eine super Reportage gesehen, von einem Bäcker in Japan, der rein mit einem Holzofen backt und nur mit Sauerteigbrot. Das war so spannend, dem zuzugucken, die Reportage, ich glaube, eine Dreiviertelstunde, und da schwätzt auch gar niemand groß. Man guckt ihm einfach nur zu, wie der das macht. Das war auch wieder so, hat mich echt auch wieder sehr inspiriert, wie jemand mit so viel Leidenschaft, und das ist ja echt ein riesen Aufwand. Ja, weder Sauerteig noch der Ofen ist dann richtig kalkulierbar. Ja, das war schon echt spannend. Da kann man natürlich auch keine riesige Menge backen.
Klar.
Sondern hat er relativ wenig dann letztendlich, aber halt echt. Ja, total. War total cool irgendwie.
Ja.
Das noch so am Rande, ja.
Stark. Cool.
Ja, Thema Zwiebelkuchen. Ich weiß nicht, die Zwiebelkuchen, wie gesagt, das Rezept für den klassischen Zwiebelkuchen hängen wir noch ran. Ich sag vielleicht auch noch kurz was dazu, für die alte Folge noch nicht angehört haben. Also, wir dünsten die Zwiebeln immer vorher, anders als in Sachsen und Sachsen-Anhalt wohl. Ich mag das gar nicht, ich gucke auch ein bisschen sehr darauf bedacht, dass sie auch gut durchgedünstet sind, weil wenn die noch so hart sind, dann gut, das mag ich gar nicht. Übrigens, ganz schlimm finde ich auch TK-Zwiebeln. Also ich habe schon in der Begleitschaft immer TK-Zwiebeln verarbeitet und es gibt fast keinen unangenehmeren Geruch wie TK-Zwiebeln.
Zum einen geht es gar nicht und zum anderen, was gibt Geileres wie angedünstete Zwiebel? Haben wir auch schon mal hier im Podcast besprochen. Ey, angedünstete Zwiebel.
Ich finde noch angedünstete Champignons noch geil.
Auch geil, aber Zwiebelsticht.
Zwiebelsticht?
Auf echt? Jeden Fall, ja.
Also wir haben, ich bin ja mit meinem Büro 2 Stockwerke weiter über der Backstube und als meine Zwiebeln geschält worden sind, hatte ich hier mein Fenster offen und ich musste echt im Büro heulen. Also es war richtig krass. Okay. Habe übrigens auch noch ein paar Tipps dabei, vielleicht können wir das geschickt
Da möchte ich noch kurz einwerfen, ich bin da ja voll das Weichei, gell? Also du musst wirklich, der erste Schnitt sitzt und ich fange an zu heulen. Es ist brutal und das ist, also wirklich, das ist, ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber ich bin da wirklich ein Schnitt und zack, geht's bei mir los.
Also ich habe jetzt extra das auch noch gegoogelt. Tipps, damit die Augen nicht zu drehen. Also ich habe den ultimative Tipp.
Okay.
Schwimmbrille aufsetzen.
Ja, okay. Ja, ist gut. Sieht halt aus wie ein Depp, aber.
Ja, gut, schon egal.
Ja, ja.
Also wenn bei uns die Zwiebelsaison anfängt, dann hat immer mindestens ein Mitarbeiter die Schutzbrille für der Lauge auf und regelmäßig geht dieses Bild dann viral in unserer Begriffswachstumgruppe, weil es natürlich tatsächlich witzig aussieht. Nee, aber ich habe tatsächlich noch was gefunden, und zwar kühlen. Hat jemand geschrieben?
Was, die Zwiebel?
Genau, wenn die Zwiebeln kalt sind, dann verlangsamt sich die Enzymaktivität und der Tränenfaktor-Synthase. Also das hilft wohl, aber irgendwann sind die Zwiebeln halt auch warm, genau. Die Zwiebeln entweder mindestens 1 Stunde lang in den Kühlschrank oder 15 Minuten in den Tiefkühler.
Okay, das wusste ich jetzt auch noch.
Genau, tatsächlich ist bei gekühlten Zwiebeln eine Besserung des Brennens und Tränens der Augen vorerst zu bemerken. Braucht man nur eine kleine Menge und arbeitet rasch, entkommt man Tränen. Bei größeren Mengen, klar, ist dann.
Okay, krass, wusste ich jetzt.
Irgendwann halt auch. So.
Ja.
Auch erhitzen inaktiviert Enzyme. Deshalb haben wir eine Zwiebel 45 Sekunden in der Mikrowelle erhitzt. Es ist besser, sie vorher zu schälen, da bei einer ungeschälten Zwiebel sehr leicht die Schale ankohlt. Im Inneren der Zwiebel konnten danach etwa 95 Grad gemessen werden. Nach 10 Minuten noch 76 Grad. Erhitzt verliert die Zwiebel viel an Geschmack und lässt sich auch viel schlechter hacken.
Okay.
Ohne Mikrowelle muss man die Zwiebel 2 bis 3 Minuten kochen.
Das Wasser. Können wir das Thema Mikrowelle hier mal verbannen, bitte?
Ja, total. Also wie gesagt, das habe ich einfach auch nur recherchiert. Da hat jemand so Versuche unternommen. Würde ich sowieso nicht machen, weil die Zwiebel soll ja nicht vorgeschrieben.
Apropos Mikrowelle, das muss ich gefährliches Halbwissen. Ich war kürzlich mal an einem Samstagabend auf einer Party und habe auch ein klein wenig von gebrautem Gerstensaft zu mir genommen und war dann etwas leicht angedüdelt und habe mich mit einem unterhalten und der hat mir erzählt, und das weiß ich jetzt nicht, ich habe es nicht gefakten gecheckt, dass wenn du Getreide mit Wasser, normalem Wasser zum Keimen bringst, alles gar kein Stress, wenn du das Wasser in der Mikrowelle vorher hattest, dann keimt das nicht mehr.
Ich glaube sofort.
Aber voll krass, oder?
Ja, da gibt es ja auch Versuche, aber es weiß jetzt auch nur vom Hörensagen, ich habe selber jetzt auch nicht recherchiert, aber dass man an Tiere praktisch versucht hat, in der Mikrowelle, also das Essen praktisch vorher in die Mikrowelle zu tun, sind alle gestorben, weil das, alle Vitamine, alles.
Krass.
Also Mikrowelle, Essen ist einfach nur noch satt werden, hat nichts mehr mit
lebenswichtige Mineralstoffe aufzunehmen zu tun, Nährstoffe.
Richtig, also es, ja, so ist mein
Kind. Okay, krass. Ich finde.
Auch wenn es saumäßig geschickt ist.
Ja, aber trotzdem, Mikrowelle ist einfach die größte. Ja, nee, okay, genau. Weiter im Text.
Nee, da geht es wirklich nur noch um Sattwerte. Und das ist halt totes Material im Prinzip. Und das
ja, klar, logisch, also. Ja.
Genau. Ja, da gibt's ja, gab es ja in Amerika ja auch mal den Fall, wo einer seine Katze in die Mikrowelle gesteckt
hat. Ja, ja. Und der hat sogar noch recht bekommen vor Gericht. Ja, weil es nicht. Drin stand Katze trocknen in der Mikrowelle, blöd. Das ist aber das ist schon,
steht, glaube ich.
Also werde ich jetzt drauf, ja? Ein kleines bisschen. Ja.
Dann habe ich noch ein saures Milieu. Soll wohl auch helfen, also mit Zitronensaft und gewöhnlichem Essig. Haben die Schneidebrettchen, Schnittfläche der halbierten Zwiebeln damit eingerieben. Hat nicht funktioniert. Okay. Sonstige Tipps gegen das Meinen beim Zwiebelschneiden: einen großen Schluck Wasser in den Mund nehmen und während des Schneidens im Mund behalten.
Hab ich schon mal probiert, bei mir hat es funktioniert.
Das ist klar.
Ja, ich halte es noch nicht so lange aus.
Ja, aber was soll das? Verstehe gar nicht, was das bringt. So.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Also ich glaube schon alte...
Wahrscheinlich ist Psyche. Also früher hat man zu mir, mir als Kind wurde es immer beim Autofahren schlecht. Ist eine witzige Story. Und dann hat einer, ein Stammgast bei meinen Eltern in der Wirtschaft, hat früher gesagt, David, wenn ihr längere Autofahrten macht, dann musst du rohe Kartoffeln in der Hosentasche stecken. Dann wird's dir nicht schlecht. Und ey, bevor mir irgendwie alles über Schwäbisch Hall hinaus weiter wegfahren sind, war meine rohe Kartoffel dabei. Und mir wurde es nämlich schlecht im Auto. Also von dem her, ich glaube, das war einfach so eine Kopfsache.
Nein, bist du leichtgläubig.
Ey, ich muss dazu sagen, ich war da vielleicht 4, 5 oder so. Aber
ja gut, wenn es geholfen hat, ist ja alles gut.
Es hat geholfen, ja, der gute alte Placebo-Effekt.
Eine Kerze anzünden und neben der Schneidebrett platzieren, auch keine Wirkung, überraschenderweise. Die Zwiebeln in kaltes Wasser legen, erst danach hacken, bringt eine leichte Besserung, aber keinen echten Erfolg. Nur durch den Mund atmen, Nase eventuell abklemmen, funktioniert halbwegs. Durch kräftiges Ausatmen bläst man einen Teil des Gases weg, aber beim Einatmen sollte man sich jedes Mal zur Seite drehen. Dunstabzug kann helfen, klar, dann den einschalte. Also alles in allem schreibe die hier, also dass das Kühler die beste Methode war, aber meine Meinung ist einfach Schwimmbrille. Also,
Schwimmbrille aufsetzen und fertig.
Ja, also das, wenn wir viel Zwiebeln schneiden, machen wir das tatsächlich auch, einfach die Schutzbrille unter der Auge.
Ja, aber es ist halt wichtig, das Ding, dass die Nase mit bedeckt ist, oder?
Ja, aber sonst atmest du das halt ein.
Genau, also ja, genau. Es ist ja wichtig, dass die Nase
praktisch, ja. Genau, oder halt eine Taucherbrille. Oder halt beim Einatmen quasi zur Seite drehen.
Ja.
Oder halt nicht so anstelle. Oder, nee, manchmal kommt es auch stark auf die Zwiebeln an. Also wir haben echt auch Zwiebeln, die sind richtig scharf manchmal.
Ja.
Dann haben wir wieder Zwiebeln, die sind nicht so scharf.
Ja.
Ja, also spannendes Thema. Ich würde trotzdem niemals auf TK-Zwiebeln zurückgreifen.
Nein, das auf gar keinen Fall.
Und deswegen an dieser Stelle auch Chapeau an meine Mitarbeiter, die das machen. Wir brauchen zurzeit jeden Tag zwischen 15 und 20 Kilo Zwiebeln.
Mhm.
Das ist schon ordentlich.
Und jetzt habe ich echt Bock auf Zwiebelkuchen. Verdammt, und du bist nicht da. Echt, und du sitzt so weit weg. Ey, das wäre eigentlich die perfekte Folge.
Aber ich sitze direkt an der Quelle.
Oh, ja, du. Aber das wäre eine perfekte Folge, um einen Zwiebelkuchen mitzubringen. Echt, das ist echt traurig.
Ja, die Zeit ist vorbei. Ich sage, bringt's an. Ich kann dir hier vor die Kamera heben.
Ja, toll.
Wie isst du deinen Zwiebelkuchen denn am liebsten?
Mit Messer und Gabel. Nee, warum? Warum? Und
ja.
Ich bin tatsächlich nicht so der neue Weintrinker. Ich bin
echt? Ich lieb's.
Nee, brauche ich.
Ich bin ja nicht so der alte Weintrinker.
Ja, genau, richtig. Da unterscheiden wir uns so. Aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also klar, ich finde es auch gut, aber ich würde mir jetzt nicht bewusst irgendwo hinfahren und da gehe ich jetzt hin zum Zwiebelkuchen und neuer Wein trinke. Das.
Oh. Nee. Ich sag das, wie es ist. Ein Zwiebelkuchen, ein neuer Wein, das könnte bei mir sogar die Henkersmanns.
Ja, wirklich? Echt?
Ja.
Okay,
krass. Doch, ein warmer Zwiebelkuchen, ein neuer Wein, nichts Besseres. Also das ist bei mir im Ranking ganz weit oben.
Gut, vielleicht bin ich auch noch nicht in dem Alter, mir hat es ja schon voll. Aber ja.
Ich hab tatsächlich mal so einen Moment gehabt, wo ich einen richtig guten Zwiebelkuchen und einen richtig guten neuen Wein dazu hatte. Und da ist mir der Gedanke so durch den Kopf gegangen, also das ist ganz weit oben. Das könnte echt.
Okay, stark.
Das ist bei mir schon weit oben, ja. Also nochmal zum Rezept an sich. Genau, Zwiebeln andünste, also 1 Kilo pro Kuchen. Gut andünste, glasig dünste, immer wieder umrühren. Dann mit 50 Gramm Weizenmehl ein bisschen abbinden, 5 Eier dazu, am besten wirklich in die warme Masse geben, damit die, und dann schnell verrühren, damit die so ein bisschen abbindet. 700 Gramm saure Sahne dazu, 15 Gramm Salz, 2 Gramm Muskatnuss, 2 Gramm Pfeffer. Und das alles verrühren, ab in die Kuchenform, die vorher mit, wie gesagt, da ist man flexibel, salziger Mürbeteig, geriebener Teig, Restteige von irgendwelchen Croissant-Teige, salziger Hefeteig, whatever. Nehmt, was euch schmeckt. Und dann würde ich eben 15 Gramm Kümmel obendrauf. Ich liebe ja Kümmel. Und Kümmel ist tatsächlich auch für die Verträglichkeit gut, weil natürlich die Zwiebeln hauen natürlich schon ein. Und 30 Gramm Speck auf der Masse verteile. Ich bin kein Freund von so weißem, ganz weißem ausgelassenem Speck. Ich mag sie eher so ein bisschen, so Schinkenwürfel. Genau. Und dann einfach bei 55, 60 Minuten, 190 Grad backen. Das ist eigentlich schon alles.
Ja, klingt gut.
Wie gesagt, wichtig ist, die Zwiebeln müssen gut angedünstet sein. Da bin ich also sehr empfindlich.
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Das finde ich.
Und das halt einfach im Herbst. Also es gibt nichts Besseres.
Das finde ich aber auch jetzt gerade beim Blots ganz arg wichtig, dass die vorher andünstet sind, die Zwiebeln. Ich finde das super wichtig. Also wie gesagt, da bin ich auch empfindlich. Also das muss echt sein, ja.
Ja, also finde ich, bin ich auch. Ja. Bin ich bei dir, sagt man heutzutage.
Bin ich bei? Ich sage die coole Kids, wir haben ja keine Zeit mehr. Bin ich bei?
Echt, das bin ich bei, oder was?
Wahrscheinlich ist es schon wieder out, ja, bis es bei mir ankommt, aber anscheinend ist es so, ja. Du jetzt spann uns dazu auf die Folge. Du hast schon ein Stichwort, das du am Ende
der
Folge raushauen willst.
Ich habe noch ein Stichwort und ich freue mich da so drauf. Ich habe mich zum Almbackkurs bei Lutz Geisland
genommen. Nein, wirklich?
Doch.
Ach, cool.
Ja, und zwar, guck mal in deinem Kalender, ob du eine Dauerzeit hast. Ja. Also an alle Podcast-Fans, die mich mal nicht live sehen wollen. soll ich sagen oder soll ich es nicht sagen, meine Damen? Doch, ich sag's. Und zwar am 24. April, eine ganze Woche lang.
Eine ganze Woche?
Okay, von Montag bis Freitag. Ich habe das schon so lange auf dem Zettel, dass ich das unbedingt mal machen will.
Ja. Yeah.
Und wenn ich es auf dem Zettel hatte, dann waren die Termine schon lange ausgebucht. Und ich habe jetzt neulich zufällig gelesen, dass die neuen Termine online sind und habe jetzt direkt einen Termin gesichert. Das ist 2 Wochen nach Ostern. Ich hoffe, dass es klappt.
Und wo ist das dann?
Das ist auf der Alm in Österreich. Ich weiß nicht, diese Brotrebellen,
hast du
diese
Folge
alle anguckt?
Ja.
Bei, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Diese Brotschule hat in Österreich in Raubis.
Ja.
Sag mir doch schon, wie die heißt, bitte.
Keine Ahnung.
Hast du die Folge angeguckt von Brotrebellen?
Ich habe die gesehen, ja, aber ich keine Ahnung.
Also ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, sorry. Ja. Also ich habe den Namen immer präsent, jetzt gerade schon weg.
Ja.
Ihr da draußen wisst es bestimmt. Bei einer Frau, die also diese Schule hat, diese Brotbackschule sozusagen, die da Schulklasse und so weiter bei sich hat. Und das Ganze ist halt richtig cool aufgebaut, weil, also so zumindest steht es in der Beschreibung, es folgt kein starrer Programm, sondern man backt dort halt, auf was die Teilnehmer Bock haben. Das Ganze ist nur im Holzbackofen. Ich stelle mir das einfach sehr entschleunigend vor. Ich liebe ja das Backen im Holzbackofen, obwohl ich selber noch viel zu wenig mache und noch gar keine oder fast so gut wie keine Erfahrung habe. Und das eine ganze Woche lang mit Leuten, die da auch Bock drauf hätten. Sicher außer mir wahrscheinlich nur Hobbybäcker in Anführungszeichen. Und das habe ich mir jetzt dieses Jahr gegönnt. Das ist nicht ganz günstig, die ganze Geschichte, aber ich habe es schon echt lang auf meiner Liste und habe es am Wochenende gebucht vor lauter Corona-Frust.
Sehr, sehr cool. Freue mich jetzt
echt sehr, sehr drauf.
Mega, richtig cool. Also das ist echt top. Das ist mega.
Also freue mich echt. Und einfach cooler auf der Alm, glaube ich. Das ist ja immer so ein bisschen so ein heimlicher Traum von mir, irgendwann mal auf so eine Alm, aber das ist natürlich in meiner Vorstellung viel romantischer, als es eigentlich wahrscheinlich ist, auf so eine Alm irgendwie zu ziehen und da irgendwie ein paar Ziegel zu halten, Käse zu machen, Brot zu backen.
Ja. Du hast ein schönes Ziel, also ganz ehrlich.
Irgendwann vielleicht, aber in dem Alter bin ich jetzt noch nicht.
Du, und wenn wir remote jetzt Podcast aufnehmen können, ist da jetzt alles möglich, weißt du, was soll das? Ich kaufe mir jetzt einen Camper und mache einen auf Digitalnomade jetzt. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Ingmar, jetzt können wir los.
Jetzt können wir einen Podcast mit über alle aufnehmen.
Genau. Du, darf man es eigentlich schon anteasern, was für eine tolle Anfrage mir hattet? Oder nee, machen wir das, oder? Es kommt bald was Spannendes.
Es kommt bald was Spannendes, ja.
Vielleicht.
Also vielleicht machen wir es nächste Woche.
Genau, schauen wir mal.
Nicht, dass es nachher doch nichts wird.
Ja, genau. Genau. Ja, jetzt warten wir mal gemütlich ab.
Wir haben was anzuteasern auf jeden Fall und wir haben auch noch ein super, super Feedback. Das heben wir uns auch für nächste Woche auf. Aber trotzdem können wir noch was anteasern vielleicht, dass wir demnächst auch wieder einen spannenden Podcast-Gast haben. Also zum einen ja Francesco, das haben wir ja schon angeteasert. Und wir verlassen mal so ein bisschen die reine Back-Szene und haben einen Personal Trainer, und zwar meinen Personal Trainer hier zu Gast, der uns mal so ein bisschen Ernährung aus Fitness-Coach-Sicht näher bringen wird. Da freue ich mich auch schon drauf.
Auf jeden Fall, ja. Das klingt super spannend.
Das sind so die nächste Themen. So richtig haben wir die Backwelt ja immer noch nicht verlassen und wollen wir ja auch eigentlich gar nicht, aber wir haben ja gesagt, so ein bisschen hier und da gucken wir mal über den Tellerrand, über das Ofenbänkle hinaus. Oh, super Wortspiel. Ja, sorry, ich bin einfach noch total in der Euphorie.
Ist gut, behalte deine Euphorie bei, das ist gut.
Wir gucken ein bisschen über der Tellerrand, über das Ofenbänkle hinaus und da freue ich mich auch drauf. Ja, und allgemein wird es eh spannend, die nächste Folge. Oh. Das Thema Matre kommt früh nochmal in den Fokus. Ja.
Du, ich glaube, wir haben echt wirklich hochspannende Themen auf dem Ding. Also es sind alles riesen Themen hier, um das mal noch zu droppen hier.
Mega riese, hochspannende Themen.
Und geil ist auch, ja. Das sage ich nämlich so oft, ist mir aufgefallen. Und du, mir gehen Schritt, auf die Folge 100 zu. Da müssen wir uns echt was überlegen. Die 100. Folge, ey, das ist schon wirklich stabil.
Oh ja, da machen wir nichts remote, aber da bringen wir ein Säckle mit.
Aber hallo, ey, da lassen wir uns ein richtig tolles Thema einfallen. So.
Da feiern wir uns mal wieder selber.
Aber hallo, ey.
Nee, allgemein ist auch so viel gerade. Mein Blog steht unmittelbar in den Startlöchern.
Sehr gut.
Ach, keine Ahnung, es ist so viel.
Schön, schön. Freut mich.
Mich auch.
In diesem Sinne würde ich sagen, das war wunderschön. Ich hoffe, die Qualität ist gut. Das wird man gleich.
Ich hoffe, dass mein Tonspur überhaupt aufgenommen ist. Aber
ja, gehen wir jetzt mal davon aus. Das wird man schon sehen.
Ja, dir einen schönen Urlaub, mein Bruder.
Dankeschön, Dankeschön.
Erhol dich gut.
Würde ich mal. Und
ja, guck, dass du nicht zu viel zunimmst.
Och.
So ging es mir nämlich mit dem Urlaub. Ja.
Und dann
in diesem Sinne,
bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.